So, grüß Gott miteinander. Einige haben sich abgemeldet für heute, die anderen, wer weiß, wo sie stecken. Wir stehen jedenfalls auf der Seite 148 bei dem Text. Wir hatten beim letzten Mal den Text über den Philosophen heute. Und jetzt geht es weiter mit 35, 25, Problem von den großen Menschen. Wie immer die Frage, hat jemand noch etwas nachzutragen, einzuwenden, zu ergänzen vom letzten Mal? Ist nicht, dann machen wir einfach fort. Also da geht es darum, Problem, viele Arten von großen Menschen sind vielleicht nicht mehr möglich. Zum Beispiel der Heilige, vielleicht auch der Philosoph, endlich das Genie. Die ungeheuren Distanzverhältnisse zwischen Mensch und Mensch haben vielleicht abgenommen. Mindestens hat das Gefühl dieser Distanz abgenommen und das bringt als Wirkung eine weniger schroffe Haltung und Zucht mit sich, vermöge deren es der Mensch auch nicht mehr so hoch bringt wie ehedem. Das ist ja seine Stärke, diese Psychologie, die er immer hat in seinen Diagnosen. Wie das mit den Prognosen steht, ist eine andere Sache, aber dass die stimmen. Also diese, jedenfalls ist das an verschiedenen Schichten zu sehen. Man könnte dasselbe zum Beispiel über den Jesuitenorden sagen, die vorher immer so Einzelkämpfer waren für sich, während die jetzt schon vom Noviziat an eher auch in Gruppen sind und zusammen miteinander kochen oder so. Also eine ganz andere Mentalität, die dort hineinkommt. Genau wie es ja eine ganze Reihe Untersuchungen vorliegen über die Abnahme an Ich-Stärke in den Kibbuzim, in dieser gemeinsamen Erziehung der Kinder, sodass man da sehr viel stärker abhängig ist von der ganzen Peer Group und allem, von der Mode, die jeweils herrscht, und dass er das beobachtet. Während früher war also diese Möglichkeit, dass die Leute irgendwie isolierter waren für sich, mit der Arbeit auf der anderen Seite, aber damit eben auch eine Stärke hatten, bis rein auch ins Merkwürdige und Verbohrte, dass es dann heute etwas weniger gibt. Heute ist wirklich so diese Bestimmung der Gemeinsamkeit, die man ganz deutlich merkt, bei den jüngeren Schülern noch stärker als bei den älteren. Auch da gibt es nochmal so eine Generationenverschiebung geradezu, dass man sieht, in welcher Form hier etwas gemeinsam läuft und abläuft, statt allein mehr. Klassischerweise war das ja gerade bei den Philosophen so, man hat halt so die Nacht durch philosophiert oder an Büchern gelesen. Wer liest noch in diesem Sinn also solche größeren Texte? Ich weiß noch, wie mich das erschreckt hat. Das war vor über 20 Jahren, dass in einer Woche einmal eine Studentin und einmal ein Student zu mir kam und sagte, wie man das eigentlich macht, ein Buch zu lesen. Also nach einer Viertelstunde könne er eigentlich nicht mehr. Und da war ich ganz, ganz konsterniert. Ich habe gesagt, was machen wir? Vielleicht gucken Sie mal zum Fenster raus oder essen einen Apfel oder so. Und ich habe so gedacht, also es war wirklich schwierig. Wir haben da gesessen, haben also den Heidegger und all die Sachen, die haben wir für uns gelesen, dann natürlich hinterher auch darüber diskutiert, aber es war einfach eine andere Lebensform, als sie jetzt bei den jungen Leuten da ist, das kann man schon beobachten. Und so hat er das damals schon so in Ansätzen auch gesehen, dass er sagt, also die Distanzen der Leute voneinander, zum Beispiel auch das allgemeine Duzen oder so, was in der Form so da ist, die sind weggenommen. Und von dort her ist die Frage, wie kommt das, wie wird das jetzt möglich? Und darum sagt er, wir bedürfen eines neuen Begriffs der Größe des Menschen, welcher wir fähig sind und von der die meisten von uns tief abgetrennt sind. Voilà, diese demokratische Welt verwandelt jeden in eine Spezialität. Also ist heute Größe das Universalsein. Nicht? Also das ist der Spezialität, also Spezies, man gehört eben zu einer Art und Gruppe und zu einer Art gehören dann die Individuen, die sind ja immer ein Sonderfall der Art. Die gibt es eben, aber das, was Personen ausmacht, wo Duns Scotus sagt, zur Person gehört eine Ultima Solitudo, eine letzte Einsamkeit. Und deren Mitte dieser Einsamkeit ist das Gewissen. Deswegen mein Doktorvater Max Müller, der hat immer im Gegensatz zu den Griechen, die es mit dem Geist hatten, und der Geist ist immer das Allgemeine, 2 mal 2 ist für alle 4 und so die Grundsätze gelten für alle, hat immer eingesetzt bei der Freiheit, weil er sagt, die Freiheit ist das, was der Einzelne hat. Und Freiheit wird ja von Kant her bestimmt durch die Sittlichkeit. Er sagt, ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen ist einerlei. Das Soll trifft den Einzelnen und trifft ihn in seinem Gewissen. Also der Thomas Morus, nicht, der dann da im Gefängnis sitzt und die Familie schreibt, ihm willst du wirklich unbedingt sterben da. Jetzt hat doch wieder der eine Benediktinerkonvent seinen Eid geleistet auf Heinrich den VIII. Warum kannst du das auch nicht? Und wo er dann sagt, ich kann mein Gewissen nicht auf den Rücken eines anderen Mannes binden. Ich sage gar nichts über die Benediktiner da, die mögen ihre Gründe haben, ich urteile nicht über die, aber ich selber, mir verbietet es das Gewissen. Also diese Einzelheit des Einzelnen ohne Verweis auf etwas anderes hin, was Kierkegaard eben ja als seine Sendung von Gott her interpretiert hat, er sagt, das sei seine Aufgabe, die Kategorie des Einzelnen in die Christenheit einzuführen. Gegenüber der Gemeinsamkeit. Tatsächlich haben sie ja auch in der Apokalypse beides. Sie haben die Chöre wie strömende Wasser und dann haben sie den Einzelnen, der kriegt einen weißen Stein, auf dem der Name darauf steht, den nur Gott kennt und er. Vorher auch nicht kannte, erst jetzt durch den weißen Stein kennt und wem er es dann weiter erzählt. Also diese Einzelheit, die da hineingehört. Buber hat das nicht verstanden, er hat einen wirklich für mich ärgerlichen Artikel geschrieben über Kierkegaard und diese Individualität und überhaupt nicht gesehen, wie stark bei ihm die Rolle der Nächstenliebe ist und wie wichtig das ist, dort nochmal hingehört, weil er einfach bei dem vermisste dieses intime Du, was ja Buber durch und durch bestimmt hat, sodass er ja dem Du gegenüber dann ein bloßes Es gestellt hat, was ihm dann erstmal der Rosenzweig austreiben musste. Und dann, sie können doch dem Du gegenüber nicht so etwas Schwächliches wie irgendein S stellen. Hier gehört er hin. Er hat ihm darauf hingewiesen, dass die Psalmen ja immer zwischen der dritten und der zweiten Person wechseln. Dann heißt es immer, du bist herrlich, du bist groß. Und dann heißt es wieder, der Herr ist herrlich, der Herr ist groß. Also dieser Wechsel von zweiter und dritter Person, die da ständig geschieht. Und die deswegen dann übernommen wird bei Augustinus in seinen Confessionis, bei Anselm von Canterbury im Proslogion oder so. Überall haben sie diese Texte, die wechseln zwischen der dritten und der zweiten Person. Also, weil er so ganz beim Du klebt. Während der Kierkegaard meinte, nein, dieses Ich, dieser Einzelne ist gerade, die Einsamkeit ist gerade die Einsamkeit der Liebe und des Gewissens. So wie die Einsamkeit des Todes gerade dieses ist, weil nämlich im Tod die Frage ist, will ich wirklich Platz machen für andere oder nicht? Solange wie wir so leben, kann man seine mangelnde Nächstenliebe immer so wegschieben, an einem fällt dies und jenes und anderes ein. Aber wenn es jetzt darum geht, dass man jetzt zu sterben hat, damit andere Platz bekommen, denn wo wären wir, wenn unsere Ahnen alle noch auf uns rumtrampelten hier, nicht? Dass einer meinen Lehrstuhl hat in Frankfurt, der freut sich auch, nicht? Dass es einfach dann nochmal anders ist. Also das, die Einsamkeit des Todes ist nicht die, dass man verlassen wird, das ist es auch. Aber vor allen Dingen ist es das, dass man zu verlassen hat. Und dass hier niemand an meiner Stelle meine Nächstenliebe, mein Glauben, meine Hoffnung leisten kann, sondern nur ich. Das gehört da ganz also wesentlich hinein. Darum sagt er, aus dieser bloßen Spezialität, in diese Universalität hinein, die heute eben herrscht, sagt er, und da ist es eben so, dass das dann eben den Willen schwächt. Also die Stärke des Willens, das heißt heute Größe. Sie entwickelt das Herdentier, also gehört alleinstehen und auf eigene Faust leben heute zur Größe zu rechnen. Nicht? Lass ich mich vom Mann bestimmen, ist das, was Heidegger nur anspricht. Das Mann, das Gerede oder so. Nicht? Das sind die Kategorien, die dorthin gehören. Im 20. Jahrhundert haben alle möglichen Leute, die auf sich hielten, was über die Masse geschrieben. Das war damals das Thema. Und das hat ja auch bestimmt, wenn man denkt, wie das war, sicher ein Höhepunkt in diese berühmte Rede von Goebbels, wollt ihr den totalen Krieg und die ganze Masse schreit ja, so wie jetzt die ganze Masse schreit, je suis Charlie, nicht, oder so, nicht, das ist einfach, dass einfach so nachgemacht wird, alle machen das einfach so, denken keinen Moment, was das eigentlich soll, oder so, nicht.
Aber Heidegger schrieb über das Mann doch schon vor der Zeit des Nationalsozialismus.
So ist es, auch die Massenartikel sind schon vorher geschrieben worden, das fängt an mit dem Anfang des Jahrhunderts. Und da merkten ja sonst die Leute noch nichts. Sie haben doch gesagt, es ist alles schön und gut. Die Dichter und die Künstler haben es gemerkt. Da gibt es dann schon diese ganzen merkwürdigen Szenarien des Endes und der Zerstörung, die dann eingeholt werden durch die tatsächlichen Ereignisse. Es gibt also von Kurt Anglet, auch mal hier studiert, der doziert jetzt in Berlin, zwei Bändchen über Kafka, wo er das zeigt, wie man den einfach lesen muss, sowohl den Prozess wie den wie das Schloss einfach als Prophezeiungen auf das, was dann kommt in einem Nationalsozialismus. Geschrieben natürlich vorher. Aber die hatten das Gespür, während die anderen Leute fühlten sich da noch wohl und sagten, nein, das ist ja toll und das neue Jahrhundert steckte eine ganz merkwürdige Beängstigkeit und Ding bei den Künstlern und bei den Literaten, einem großen Teil jedenfalls von denen. Das ist schon merkwürdig. Und so sagte das, das sind also die Grenzen, drum taucht das da auf und wird dann in diesen beiden Formen, in beiden, den roten wie der braunen Diktatur, wird es dann eben nochmal belegt. Der Einzelne zählt gar nicht, sondern nur das Volk oder die Partei. Bitte.
Und da gibt es ja auch dann diesen Ausspruch von Ernst Toller, wenn er sagt, die Masse Mensch, die da zusammen als einzig bewegt und eben kein Stück differenziert ist. Aber die Frage, die ich mir dabei stelle, besonders wenn man das mit der Situation heutzutage vergleicht, ist die, ob sich die Motivation zur Masse dazuzugehören gewandelt hat und ob heutzutage nicht eher diese Masse willkommen ist, weil die Welt gefühlt unübersichtlicher geworden ist. Und,
was denken Sie? Also so sehe ich auch. Also es ist schon da, nur stärker. Deswegen neulich, bei wem habe ich das gelesen, wo er sagt, wo man sich früher gedacht hat, der Schiller, der spinnt so ein bisschen mit seit umschlungen Millionen. Nicht? Aber das ist genau das, was man bei Facebook hat. Nicht? Also wo die Leute riesige Zahlen von Freunden haben, sogenannten. Nicht? Wo das da ist, um bis hin zu einzelnen. Neulich hatte ich wieder bei jungen Leuten zu arbeiten, also in der Schülerarbeit. Das sind so 100 Schüler und Schülerinnen zwischen 15 und 20 und die geleitet wird das von Leuten, die entweder vor dem Abitur stehen oder Studenten im ersten Semester und wie die erzählten, wie die Leute dann abends zum Coming Together, wie das heute neudeutsch heißt, nicht? Also wo die dann zusammensaßen, anstatt sich miteinander zu unterhalten, hatte jeder also sein Ding und guckte sich da den anderen per Facebook an, weil er dann gleich er oder sie mehr über den erfuhr oder die, als wenn man jetzt anfing zu reden oder so. Also saßen die alle da, die Familie, die Generation der gesenkten Köpfe, nicht? Und guckten alle da auf ihr Handy da, das ist ja kein Handy, ich habe ein simples Handy, sondern die haben ja eben diese anderen Dinger, wo da alles Mögliche geht. Nicht? Und haben sich von dort her über sich informiert. Die saßen also um den Tisch rum und erstmal statt zu reden, guckte jeder in das Ding da rein. Das fand diese ältere Generation von Leuten, den sogenannten Teamern, die sich da kümmerten, schon merkwürdig über diese neue Generation, wie die das machte. Also das ist ganz in ihrem Sinn, also das wird einfach nochmal stärker, dass das so hineingehört und man sich von dort her bestimmt. Und darum sagt er hier, also der umfänglichste Mensch, alleingehend, ohne Herdeninstinkt und mit einem unbezwinglichen Willen, welcher ihm erlaubt, viele Verwandlungen zu haben und unersättlich in neue Tiefen des Lebens zu tauchen. Also diese wirkliche Suche auf diesem eigenen Weg, sagt er, das müsste das eigentlich sein. Wir müssen also die Größe des Menschen dort suchen, wo wir am wenigsten zu Hause sind. Nicht? Weil zu Hause ist man in diesen Gemeinschaften, die dort bestehen, dass das hingehört. Im Zeitalter der Energie ist der sanfte, entsagende, beschauliche Mensch die große Ausnahme, sagt er. Und das war eben früher so, da war es eher anders. Und da war der große Mensch, der entsagte, der sanfte, der zurücktrat. Es gehört große innere Zucht und Härte dazu, um aus einem halb wilden Tiere zu einem Sokrates zu werden. Ne? Sagt er damit. Das war da das Besondere, sagt er, während und dieser Indifferentismus des Epikur wirkt fast wie eine Verklärung, dass er so Abstand nimmt davon. Nicht? Das war eben damals tatsächlich etwas Neues und Besonderes. Während jetzt sagt er, kommen wir zu entgegengesetzten Idealen und zuerst haben wir die alten Ideale für uns zu zertrümmern. So sieht er es. Das sagt also diese Suche, dieser Dasein für und offenbar, das ist gerade das, was heute nicht geht, weil das heute nicht als Tugend erscheint, sondern eigentlich aus einer Ich-Schwäche kommt, zu einem großen Teil. Und von dort her, dass man ja nicht abweichen darf von den anderen, wie eben in der Mode. Und Mode ist das große Wort, finde ich, bis in die Philosophie heute. Wenn die Leute sagen, nach Kant kann man nicht mehr oder so. Was heißt das für einen Philosophen? Spähmann hat immer gesagt, man kann jede Frage neu aufrollen, wenn man Argumente hat, wenn man Gründe hat. Das ist nicht was erledigt. Man kann nicht sagen, heute geht das nicht mehr, aber das liest man dauernd bei Kollegen. Nicht bloß in der Haute Vulgarisation, also in der Seite Wissenschaft, in der FAZ oder in der Süddeutschen, sondern eben auch in Büchern von Kollegen, dass sie sagen, das geht heute nicht mehr. dass ein Historiker sowas untersucht, ist sinnvoll. Also Charles Taylor, wenn der in seinen dicken Büchern da eben untersucht, was ist da passiert, dass um 1500 kaum jemand nicht glaubte und heute noch kaum jemand glaubt unter den Intellektuellen und den Philosophen. Die weitaus herrschende Mehrheit ist Naturalismus. Also Materialismus hat man das früher genannt, heute nennt man das Naturalismus, wo das einfach nicht da ist. Das sind einfach so, der Historiker stellt das dann zusammen, eben bei Suhrkamp, so ein dickes Ding ist das ja, ne, wo er das darstellt. Aber dass man das eben dann bei den Kollegen auch als Argument lesen kann, dass das heute nicht mehr geht, das ist schon eigentümlich. So dass man hier gucken muss, wo gehört das hin. Also insofern ist das, glaube ich, eine Überlegung, eine Analyse zur Zeit, die noch nicht überholt ist, sondern eher sich noch etwas zugespitzt hat im Ganzen.
Aber das Spannende ist ja, das ist ja vor allem Amerika betrifft das ja, ne, dass die meisten wirklich Fachphilosophen dann auch wirklich im Naturalismus vertrauen oder an den glauben. Allerdings, ich meine, zwischen 80% und 90% der Bevölkerung sich als religiös einstuft. Das ist ja schon eine ziemliche Spannung.
Das ist eine Spannung, ja, das ist wahr. Also die, nun muss man jetzt gucken, was religiös heißt. Darum haben wir vorige Woche geredet, in dem Text, den man da weiter vorne anschaut, wo er sagt, dass die religiös sind die Leute, bis hin dazu, dass es ja heute sonntägliche Sonntagsfeiern gibt für Atheisten. Also in England zum Beispiel, also die singen Lieder miteinander und lesen irgendwelche erbaulichen Gedichte oder so etwas, aber ganz gezielt für Atheisten. Und da ist ein Nietzsche-Satz schon aus den Schriften aus Jenseits von Gut und Böse, wo er schreibt, er habe eben aus vielen Gesprächen heraus festgestellt, dass der religiöse Sinn im Wachsen sei, aber er versage sich mehr und mehr die theistische Befriedigung. Also Religion ja, kein Gott. Das ist der Punkt. Während früher war diese erste primitive Stufe, hätte ich fast gesagt, also der Atheisten einfach zu sagen, nein, Gott ist unwahr, also Religion ist Quatsch und das gibt es alles nicht. Nein, nicht mehr. Sie können also von allen möglichen Leuten, in Frankreich vor allen Dingen, eben lesen von Atheisten, die von ihren mystischen Erfahrungen sprechen. Und von der neuen Ethik sprechen und all dem. Also nicht bloß die Ethik, sondern eben auch nochmal das Ästhetische. Die Tiefe der Welt. Religion bezieht sich dann auf Musik und Literatur und bildende Kunst. Das sind eigentlich die drei Bereiche, in denen dann heute Religiosität weitgehend gesucht wird. Es gibt auch welche, die das immer wieder in den Religionen suchen, in den verschiedenen, und basteln sich das dann so ein bisschen zurecht aus den verschiedenen Angeboten. Aber es gibt eine ganz große Gruppe, die sagt, nein, das brauche ich nicht. So ähnlich wie dieser berühmte Goethe-Satz von früher da, wer Wissenschaft und Kunst besitzt, der hat auch Religion. Wer diese beiden nicht besitzt, der habe Religion. Das ist ein berühmtes Distichon von Goethe, wo er das also ausdrücklich anspricht in der Form. Und das ist so, dass man eben sagt, das, was früher die Kirchen waren, sind heute die Museen und die Konzertsäle. Bis hinein in die Kirchen, die selber eben auch zur Hälfte, also Konzertsäle und zur Hälfte Museen sind dann, ne? in dem Schritt. Religiosität, ja, aber nicht Gott. Und der nächste Text wieder, der geht ja wieder auf Sachen, die wir schon öfter hatten, mit seiner Täuschung und mit der Wahrheit, wenn Sie nochmal zurückblättern, auf der Seite 146 unten der letzte Text, Wahrheit ist die Art von Irrtum, ohne die eine bestimmte Art nicht leben kann. Das nimmt er jetzt hier nochmal auf und gerade im Blick auf das Ich, von dem wir eben geredet haben. Was mich am gründlichsten von den Metaphysikern abtrennt, das ist, ich gebe ihnen nicht zu, dass das Ich es ist, das denkt. Das ist ja der berühmte Einsatz Descartes noch einmal zu sagen, da komme ich auf das Fundamentum in Concussum, hier biegt sich der Spaten um, wird man dann in unserer Zeit sagen, bei Wittgenstein, beim Ich, das denkt. Und dann geht ja gerade ein weiter, da ich aber zugleich nicht absolut bin, heißt das zugleich auch, dass ich damit auch Gott erreicht habe. Der gehört ja ganz wesentlich in seinen Reden mit hinein. Also das Ich, das dort gesagt wird, in der modernen Metaphysik von ihm her, Da sagt er jetzt, vielmehr nehme ich das Ich selbst als eine Konstruktion des Denkens, von gleichem Range wie Stoff, Ding, Substanz, Individuum, Zweck, Zahl, also nur eine regulative Fiktion. Regulativ ist Kant, nicht? Das ist Kantsches Wort, Fiktion ist Nietzsche. Das ist nochmal was anderes, was er dort hineinbringt. Und was ist der Gedanke dabei? Das ist eben das, was da in diesen zwei Seiten vorher da unten mit der Wahrheit des Irrtums gemeint ist. Was ist das für ein Irrtum? Sagt er, der Irrtum besteht darin, dass wir an sich ist bei uns und bei unserem Leib und überhaupt bei allen Dingen in der Wirklichkeit von einer unglaublichen Vielheit und Fülle zu tun haben und dass wir das immer abstrahieren auf einen Begriff hin. Wir machen eine Zusammenfassung auf einen Begriff hin, das ist der Punkt. Deswegen sagt er hier, zählt er hier auf Stoff, Ding, Substanz. Er sagt, das sind Wörter von uns, wo wir eine unglaubliche Vielheit, die auch ins Endlose immer weiter noch verkleinert werden kann, denn auch das Atom ist ja nicht Atom, sondern steht wieder noch mal aus noch weniger. Das ist die Fiktion, die wir machen, dass wir eine Einheit einführen, um die Welt zu verstehen, die in Wirklichkeit nicht vorliegt. Das ist ein Gedanke, den er immer wieder hat. Und das ist eben lebensnotwendig für Leute, die jetzt nicht ein göttliches Bewusstsein haben, sondern eben nur so ein beschränktes wie wir, dass wir dann von allen möglichen Nebensachen absehen müssen, um das zusammenzufassen in einen Oberbegriff. Und je weniger wir etwas kennen, desto mehr beschränken wir uns auf diese Begriffe. Da sagt man der asiatische Mensch oder der Großstädter sagt die Kuh, nicht? Während natürlich der Bauer weiß, das eine ist die Liese und das andere ist die Grete und die sind wirklich ganz verschieden. Nicht? Aber für Außenstehende sehen die alle gleich aus, das sind halt Kühe. Nicht? Und das meint er hier so, dass wir eigentlich in dieser Weise mit uns und mit der Welt umgehen, dass wir diese unglaubliche eigenschaftliche Fremdheit der Dinge, diese unglaubliche Fülle und Unerschöpflichkeit von allem und jedem, dass wir das eben in einen Begriff bringen. Könnte sagen, in ein Etikett. Und dann ist es untergebracht. Das ist das, was er hier anspricht. Also Zweck, Zahl, regulative Fiktion nennt er dann. Ob das jetzt einfach eine Fiktion ist oder ob nicht das genauso stimmt wie das andere, das könnte man ja auch nochmal fragen. Man muss sich ja nicht einbilden, immer noch komplizierter zu sein als der Nietzsche. Aber warum soll man das nicht auch ansprechen und sagen, du hast recht, es gibt zugleich nochmal eine Fülle, aber du hast nicht recht, wenn du sagst, die Fülle ist nun einfach das Letzte. Warum soll es nicht nochmal auch eine Einheit dieser Fülle geben? Und warum soll das nicht die Kraft des Geistes sein, dass wir die sehen können? Das ist jedenfalls das, was die Tradition sagt. Die Tradition sagt, das Objektum Proportionatum, also das uns zugemessene Erkenntnisbild oder Aufgabe ist, dass wir sinnenhafte Dinge sehen und dass dann unser Intellectus agens, unser aktiver Intellekt, das erhellt und aufleuchten lässt, sodass wir dann daraus die Gemeinsamkeit herausfinden können. Und das eigentliche Objekt ist das Was, die Quiditas, sagen die mittelalterlichen Autoren. Also ich sehe da diesen Dackel Waldi, aber in Wirklichkeit sehe ich auch nochmal, das ist ein Hund oder das ist ein Tier oder das ist ein Lebewesen oder das ist ein Seiendes. Und das sind nicht alles Etiketten, die wir darauf kleben, sondern das erkennen wir, das gibt es auch nochmal. Und das kann nur der Geist erkennen. Das sieht kein Hund und keine Katze. Die sehen nur die einzelnen Wesen oder sie sehen nur unter dieser Kategorie Beute oder Geschlechtspartner oder wie immer, sehen aber nicht das Selbstsein, die Unvergleichlichkeit des Einzelnen. Das nicht, sondern sie haben es damit so zu tun, während das Objekt des Geistes, der geistigen Erfahrung, das Was es ist. Und das Was es ist von sinnlichen Dingen. Also es geht mit dem Phantasma los, so sagen die mittelalterlichen Autoren. Ich bin erstmal mit den Sinnen bei den Gegenständen äußerlich und dann werden die erhellt durch meinen Intellectus agens. Ich beleuchte die von innen her und erkenne dann darin diese Arthaftigkeit. Also es ist ein Tier, es ist ein Geschöpf. Oder so. Und dieses Allgemeine ist genauso wirklich wie die Einzelheiten. Also meine These, aber Sie können ja widersprechen. Ich rede ja nur, solange Sie nicht reden. Nicht? Dass ich hier sage, der macht uns zu Recht darauf aufmerksam, dass wir nicht bei den Begriffen stecken bleiben dürfen, sondern der Begriff sagt etwas, dass so wie das Prinzip nicht alles ist, sondern ich in die konkrete Ethik und den Imperativ nochmal gehen muss, also in die Norm. Rana hat das unterschieden, immer mit transzendental nennt er das Ganze, und kategorial dieses Einzelgreifbare, dass ich das aufnehme. Also ich gehe aus den allgemeinen Prinzipien in die konkrete Norm hier und jetzt. Das ist dann die Arbeit der Ethik. So hier auch. Ich komme also zu diesem Artbegriff und ordne das ein, und das ist sinnvoll. Aber natürlich sollte ich nicht unterschlagen, dass auch nochmal die Einzelheiten hinzukommen. Aber das andere ist nicht eine Fiktion, sondern es ist selber etwas Gesehenes. Dass man das nicht sieht, wenn ich eben die Metaphysik weglasse, sondern wenn ich eben bloß am Einzelnen herumarbeite oder an dieser großen Allgemeinheit der Wissenschaften. Da taucht ja dieses Subjekt taucht nicht auf, sondern nur die allgemeinen Naturgesetze. Das ist ja noch allgemeiner als das Subjekt, ne, das wir haben. Könnte man ja auch entgegenhalten. Also, er fährt fort und sagt, also eine Beständigkeit, folglich Erkennbarkeit, in eine Welt des Werdens hineingelegt, hineingedichtet wird. Bitte?
Ja, ich wollte noch kurz zur Fiktion sagen. Also, mir scheint, dass Fiktion hier eigentlich lediglich nur gemeint ist, dass Nietzsche darauf verweist, dass die Begriffe, die wir benutzen, keine wirkliche Realität besitzen, sondern dass sie grundsätzlich nur Instrumente sind, um etwas zu beschreiben oder zu erklären.
So sagt er. Und genau. Die Frage ist, ob das stimmt. Ja. Das ist eigentlich meine Gegenrede.
Also okay, gut. Also nicht, ich wäre da d'accord. Also, dass die Dinge an sich die Begriffe, die wir benutzen, keine Realität in der Welt einnehmen. Also wir können nicht darauf verweisen, hier sehen wir gerade eine der Begriff Substanz nicht in der Realität angenommen werden kann.
Warum nicht?
Naja, wenn man sich das vorstellt mit dem Begriff der Zahl, also man kann keine Zahl 2 sehen. Man kann sie zwar aufschreiben, aber in dem Moment existiert sie vielleicht auch, aber ich habe noch nie eine wilde 2 gesehen oder sonst irgendwas.
Ja, die muss ich ja auch nicht sehen. Die läuft ja nicht für sich als Substanz rum. Aber dass, wenn da 2 Nüsse liegen, ich sage, das sind 2 und nicht 3 oder 4, das sehe ich doch. Also ich meine, wenn ich natürlich den Blick der Einzelnen, der Science nur habe, dann hat er natürlich recht. Deswegen sagte er deutlich, er trennt sich von den Metaphysikern. Und so ist es auch. Ich habe gestern Abend auch nochmal mit einem Physiker gestritten, in der Weise, mit einem Kollegen, dass der eben sagt, das ist für mich nicht da. Der ist eben auch deswegen ja zum Beispiel dann auch als Physiker ein Naturalist und sagt, da gibt es nichts anderes. Und die Frage ist dann, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen in die neue Debatte reingeschaut hat von der Münchner Akademie. Da ist ein ganzer Aufsatz drüber drin, über die Frage Gott. Und da haben sie einen Kollegen, den Namen habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aus Berlin geholt. Und der einfach so gesagt hat, weitgehend herrscht heute der Naturalismus natürlich und der Blick der Wissenschaften. Daraus folgt aber, dass ich dann auch keine Vernünftigkeit und keinen Sinn in der Welt sehe. Das spricht er so an. Bis Hegel war klar, es ging den Philosophen um die Sinnhaftigkeit der Welt. Und die wussten, dass die Sinnhaftigkeit der Welt, weil die in dieser Betrachtungsweise, ich stimme Ihnen ganz zu, wenn ich die so habe, wie Sie sie schildern, sehe ich nur das, was ich dann dort sehe. Da sehe ich weder Sinn, noch wozu, noch irgendwas in der Art und eben auch deswegen nicht eine Substanz oder dergleichen. Deswegen hört das dann nach Hegel auf und ist nicht mehr da. Aber dann ist der nächste Schritt der, dass ich dann im völligen Naturalismus bin. Und dann ist der Kollege fortgefahren in dem Text, der da eben abgedruckt ist in der Debatte, dass er sagt, so, ich komme aber dann in einen Widerspruch hinein, denn wenn ich wirklich nur, wie heute ein Großteil der Kollegen, nur den Naturalismus vertrete, kann ich eigentlich schon mich nicht verstehen und mein Reden, denn der Naturalist selber ist ja nicht bloß naturalistisch, denn in Naturalismus finden sie nämlich auch nicht, wenn sie in die Welt gucken. Sondern das ist ja eine metaphysische Aussage. Ist die also auch Fiktion oder was ist damit? Nicht? Müsste man ja fragen. Und drum sagt er dann, ich weiß nicht, was er selber glaubt oder so, er schildert das einfach nur so. Dann sagt er, also eigentlich müsste man das hier wieder in irgendeiner Form einführen, auch wenn man nicht genau weiß, wie, weil wir eben doch immerhin selber, auch die Naturalisten, denkende Menschen sind und Theorien machen. Das gilt ja auch für die Leute, die da behaupten, wir hätten keine Freiheit, nicht? Was ich aber festgestellt habe, dass wir den Leuten nicht beibringen können, weder Gerhard Roth noch dem Wolf Singer beizubringen, dass ich sage, das, was Sie doch machen, das geht ja nur mit Freiheit. Denn wenn Sie nicht frei sind, was soll ich eigentlich mit Ihren Texten anfangen, die erstmal Sie nicht geschrieben haben, sondern nur Ihre Neuronen? Und die außerdem nur aufgrund von Ursachen geschehen, das heißt in einem Notwendigkeitszusammenhang stehen. Da trifft die Frage wahr oder falsch gar nicht auf. Es tritt dann die Frage auf, richtig oder falsch. Also mit diesem berühmten Satz, der Affe, der zu kurz gesprungen ist, gehört nicht zu unseren Vorfahren. Nicht? Also richtig springen müssen die schon. Aber so ein Affe, der richtig springt, muss nicht richtig denken über sein Springen. Das spielt keine Rolle, wenn er nur richtig springt. Nicht? Also da taucht die Wahrheitsfrage gar nicht auf. Um die Wahrheitsfrage zu stellen, muss ich also diese Distanz haben, die Freiheit heißt. Wenn ich ganz und gar von meinen Ursachen bestimmt bin, wenn ich so rede, weil das Wetter so ist oder die Gesellschaft oder meine Nerven oder was ich zum Abend gegessen habe oder sonst wie, dann geht das ja nicht um wahr oder falsch, sondern dann geht es nur um Richtigkeit der Zusammenhänge, die entweder förderlich sind oder nicht. Wo ich von Wahrheit reden will, muss ich von Freiheit reden. Von dieser inneren Distanz. Aber das war denen nicht klar zu machen. Wie gesagt, ich kann doch nicht ein Naturgeschehen diskutieren. Ich kann doch nicht zum Regen sagen, warum regnest du? Das hat keinen Sinn. Und dann ist also ein Buch ein Naturereignis und das nimmt man zur Kenntnis. Das war ein alter Satz, dass man also über Fakten nicht mit Fakten nicht diskutieren kann im Mittelalter. Das ist völlig klar. Ich kann die Deutung von Fakten diskutieren, aber nicht das Faktum. Die wollen aber, dass man ihre Bücher diskutiert. Wie soll das gehen? Nicht? Also das, meine ich, müsste man so aufnehmen und sagen, wo das hingehört. Und deswegen gebe ich Ihnen zu mit dem Zusatz, Distinguo, also für die Perspektive, die Sie dann haben, müssen Sie sagen, das kommt nicht vor. Aber schon, dass Sie sagen, es kommt nicht vor, das dürfen Sie eigentlich dann schon nicht mehr sagen. Denn nirgendwo in der Natur wird gesagt, da kommt was nicht vor. Verneinungen gibt es da nicht, sondern nur Positivitäten. Nicht? Das muss man sehen. Deswegen führt also Spähmann auch immer, wenn er auf Freiheit zu reden kommt, führt er als ein Argument immer die Verneinung auf. Die gibt es nicht. Bilder verneinen nichts. Also wenn da nichts drauf ist oder so, wenn da der Vatikan gemalt ist, ohne dass ich davor stehe oder so, dann behauptet das Bild nicht, der Splett war nicht in Italien oder so, ne? Weil Bilder überhaupt nichts behaupten, sondern die zeigen was, die stellen was dar. Ne? Behauptung ist schon wieder ein Urteil. Und Urteil hat diese Distanz, die da drinnen steckt. Und deswegen meine ich eben hier sagen zu sollen, er macht auf was aufmerksam, was man tatsächlich hinzudenken muss, aber dass er so ausdrücklich sagt, Fiktion und gedichtet, das akzeptiere ich nicht. Sondern da würde Husserl sagen, wer mehr sieht, hat recht. Das hat man auch gesagt, das sei ein faschistoider Satz, was dürfe man nicht sagen. Aber es ist ein Grundgedanke von Husserl. Wer mehr sieht, hat recht. Wo andere blind sind, der Farbenblinde zum Beispiel. Das war ein Beispiel von mir so für die Studenten, dass ich sage, es gibt ja Rot-Grün-Blinde. Ne? Und ich male dann so eine Wand an, zur Hälfte rot und zur Hälfte grün. Und halte dann also da eine flammende Rede à la Hundertwasser über den Kampf von Rot und Grün oder so irgendwas etwas daher. Ne? Und jetzt kommt so ein Rot-Grün-Blinder und sagt, ich weiß nicht, was mit dir los ist. Also die Wand ist einfach grau, was ist denn da los? Und dann hole ich also ein Spektrometer und dann messen wir und dann stellen wir tatsächlich fest, das muss er zugeben, die rechte Hälfte schlägt anders aus als die linke. Aber er ist damit noch nicht besiegt. Jetzt sagt er, also gut, ich gebe zu, ich bin ein bisschen unsensibel. Aber du spinnst doch, wenn du einen simplen, quantitativen, leichten Unterschied zwischen Ausschlag hier zu einem Gegeneinander und zu einer Auseinandersetzung von Rot und Grün machst, dann bist du also mindestens vornehm ausgedrückt hypersensibel, nicht? Also, klar. Ne? Und so sieht das dann aus. Und dann sagt eben der Husserl dazu, wer mehr sieht, hat recht. Die Frage ist, ob man eben mehr sieht oder ob man sich einbildet, mehr zu sehen. Nietzsche sagt einfach Einbildung, Fiktion, hinzugedichtet. Ich sage, mit welchem Recht? Ne? Wenn sein eigener Text schon eigentlich schon auch eine Dichtung wieder nochmal ist. Das ist ja so ein Gedanke seit Aristoteles, wer die Philosophie kritisiert und die Metaphysik, der philosophiert schon. Da ist gar kein Auskommen. So wie wenn jemand sagt, es ist wahr, dass es keine Wahrheit gibt. Nicht? Also man ist dann eigentlich schon selber in demselben Feld mit drin. Ich darf es nicht formulieren eigentlich.
Deswegen sagt ja dann Wittgenstein, dass man davon schweigen soll.
So ist es. Wenn ich in dieser Perspektive bleibe, muss ich schweigen. Und dann sagt er eben an anderen Stellen, eben, dass gerade mit dem Beantworten all diesen die eigentlichen Fragen noch nicht gestellt sind. Und deswegen ärgere ich mich immer, wenn die Leute sich immer auf den 7. Satz berufen und sagen, dass man da schweigen soll. Und dann sage ich, soll mal lesen, was er 2 Jahre später gesagt hat, nämlich im Blick auf die Ethik, und zwar gerade nochmal im Blick auch auf Heidegger und die Ethik, dass er sagt und zitiert damit auf seine so saloppe Weise den Augustinus, er sagt, du willst nicht Unsinn reden, rede doch Unsinn, anders geht's gar nicht. Also das ist natürlich aus der, weil er sagt, die Ethik ist physikalisch betrachtet ein Unsinn. Die Physik ist es natürlich, aufgrund deren wir sterben, weil da gehören die Gesetze hin, eben auch mit dem, mit der Entropie und dass wir da eben abgenutzt werden und aufgebraucht werden. Deswegen hat Baderana zwischendurch sich gefragt, ob die Zeit nicht schon eine Folge der Erbsünde ist. Da werden sich Leute wundern, wenn man das so hört, nicht? Der Kern da drin ist der Gedanke, dass er sagt, die Engel haben ja nicht unsere Zeit, das Tempus, sondern die haben ja ein Aevum, wie die Leute das im Mittelalter erfunden haben. Das heißt nicht so einzelne Stückchen von Zeit, die immer so vergehen oder so, sondern es ist irgendwie mehr eine Gesamtschau, die so da ist. Und die wäre auch bei uns eigentlich da und die sei durch die Erbsünde gekommen, sodass wir da jetzt unsere Zeitlichkeit haben, die wir wieder verlieren durch den Tod, und dann haben wir Teil an der Evitas der Engel. Also wo dann die Zeit nicht so in solchen Stücken verloren geht, wo das so abgebraucht wird und wir eben abgenutzt werden und irgendwann das mit den Kopieren nicht mehr klappt, unsere Zellen, und dann ist eben dann irgendwann Schluss. Nicht? Was da hineingehört, das sind die Aufgaben, das kommt durch die Physik. Deswegen muss man aus der Physik eigentlich in die Metaphysik gehen, um wirklich dem Menschen gerecht zu werden. Das wäre also die Gegenformel. Ich bin halt ein Ontosaurus Metaphysicus, immer noch, darf ich in meinem Alter auch sein, dass ich das nur aufnehme und sage, also mein lieber Nietzsche, ohne Metaphysik geht es nicht. Denn wenn du über Physik redest, das tust du nicht als Physiker, sondern das tut man schon als Philosoph. Bitte?
Ich habe nur eine Frage. Ja. Zu dem Gedanken der Zahl,
ja.
Und den wir gerade aufgegriffen haben, wenn wir uns in der Umwelt umschauen und Einzeldinge erkennen.
Ja.
Also eben, sagen wir mal, noch nicht die geistige Schau mit reinnehmen, sondern tatsächlich wie ein Hund auch in ja. das Einzelding Tafel zum Beispiel oder das Einzelding Wandstück oder Buch ja. nimmt. Ist es denn nicht inkonsistent, überhaupt da von einem Einzelding, also sprich von der Einheit ja. dieses Dinges mhm. zu sprechen, wenn man dann nicht von der Zweiheit reden darf, die es nicht gibt?
Mhm.
Also eigentlich, wenn man doch von einem Einzelding spricht, sagt man doch schon, es gibt die Einheit dieses Dinges.
Mhm.
Und dann ist es doch, dann steht es doch eigentlich auf keiner anderen Stufe zu sagen, es gibt ja. auch diese Zweiheit.
Damit haben Sie recht, aber da sagt er, das habe ich auch gerade selber gesagt. Das sagt er nämlich auch selber, ich darf auch nicht Einheit sagen. Das ist natürlich klar. Einheit ist in sich schon falsch, denn wenn ich ja eben durchs Mikroskop gucke, ist die Einheit schon verloren. Nicht? Also sagt er, das ist selber schon eine Verfälschung, dass wir die Dinge als Einheit, deswegen zählt er das auf. Stoff, Ding, Substanz sind ja alles Einzelheiten, nicht? Ein für sich. Und das, sagt er, ist eben schon eine Fiktion. Die gibt es eigentlich schon nicht, sondern ich habe einen allgemeinen, nicht Brei, sondern so eine Mischung, von eben Kontinuität und Distanzierung, nicht? Eben dieses Durcheinander, auf das er dort eigentlich nur kommt. Und das nennt man also klassischerweise sinnlos oder absurd. Nicht? Und die Frage, da muss ich eben auch sagen, dass es nur eine lebensnotwendige Suche ist der Menschen, dass sie Sinn suchen, den gibt es gar nicht. Das sagen ja auch viele Leute so. Und das würde er ja auch vertreten, nur dass er ja dann sagt, mit dieser Sinnlosigkeit können wir Menschen nicht leben. Und deswegen brauchen wir den Übermenschen, denn der Übermensch ist der, der mit so etwas leben kann. So wie der Übermensch der ist, der dann leben kann mit der Wiederkehr des Gleichen. Wir können das nicht, wir stehen eben da vor der Frage, wenn das alles immer schon gewesen ist und auch ewig so weiter sein wird, das kann ja gar nicht sein, da muss man sich umbringen. Und das führt er dann vor, die Schlange, die da in den Mund des Hirten gekrochen ist. Nicht? Und die Leute sagen, beißt der Schlange den Kopf ab? Und dann beißt er die Schlange den Kopf ab und sagt ja zu dieser Sinnlosigkeit. Und das macht ihn zum Übermenschen. Der Übermensch ist der, der darin leben kann, der das erkennt, dass es eine Fiktion ist, aber deswegen sich nicht umbringen muss oder so in Widerspruch gerät, sondern damit leben kann. Das ist genau der Punkt. Deswegen dieses Ausweichen in die Züchtung, die er dann hat, weil es anders nicht geht. Und da ist eben die Frage, stimmt das? Ist das wirklich das Problem? Und dann finde ich es eben schon bewegend, wenn er, das ist glaube ich 2 Jahre gewesen vor seinem Zusammenbruch, dass er an den Köselitz geschrieben hat, Gast hat er den ja genannt, dass er geschrieben hat, er sei in der Stimmung, dass er sich nach jemandem sehnt, der ihm alle seine Wahrheiten als falsch erweist. Das kann man nämlich auch lesen bei ihm, also diese tiefe Unglücklichkeit, die da nochmal drin steckt darüber. Und wir hatten vor einem, das war im letzten Semester noch so einen Text, wo er schreibt, ich habe es versucht, Ja zu sagen zur Welt, wie sie ist. Gedankenstrich, ach. Das heißt, er hat das eben auch nicht geschafft. Das war ein paar Seiten weiter vorne in demselben Büchlein da, dass das drin steht. Das muss man auch mitsehen. Das gibt. Es gibt Leute, die das nicht sehen. Ich habe vor Jahren mal ein Wochenende gemacht bei uns bei Frankfurt da über Nietzsche. Da hatte ich so eine ganze Reihe so mit großen Gestalten der Geistesgeschichte, so von Freitagabend bis Sonntag. Und dann waren da auch Leute da, ich glaube aus Düsseldorf oder Essen, die haben so einen Verein, die zählen die Zeit neu nach seinem Todesjahr oder so. Also als neuer Christus oder so, nicht? Die da also wirklich da ganz sagten, das ist der neue Schritt und so muss das sein oder so ähnlich. Ich fand das etwas sehr merkwürdig, nicht? Dann aber, sowas gibt's, nicht? Wo das da wirklich dasteht und die haben natürlich solche Texte von ihm ziehen, die nicht daran, oder sie sagen, gut, das war dann ein Schwächeanfall zwischendurch, oder weil da darf man das nicht so zählen, denn an den Texten kommen sie nicht drum rum, weil die Briefausgabe ist ja genauso da wie die Werke, in derselben Reihe da bei DTV, rot die Werke und dann weiß, so grau sind es ja die Briefbände, auch nochmal genau so eine Reihe. Also das muss man auch schon nochmal wissen, dass das bei ihm auch gibt. Und steht. Aber hier eben diese Anfrage, ja, Fiktion. Aber Sie hatten sich nochmal gemeldet gehabt eben?
Ja, ich habe noch keine vollständige Frage formuliert. Also er sagt, der Jenseits von Gut und Böse schreibt er auch selber. Also Sie haben einen Satz gebracht, wenn ich sage, die Wahrheit ist zwar, dass es keine Wahrheit gibt, dann befinde ich mich schon in diesem Teufelskreis. Und es erkennt ja auch Nietzsche, er schreibt ja auch Jenseits von Gut und Böse immer wieder, ja, was er kritisiert ja die Stoiker, die selbst der Natur ein Prinzip ablegen, das sie selbst hineinlegen, oder den Physiker, der das Naturgesetz
so
auf eine Ebene hebt. Und dann sagt er, ja, aber er selbst liefert ja dann als Lehre den Willen zur Macht und sagt dann, ja, was ist denn damit, wenn ich selber das, ich meine, dass es Selbstinterpretation ist. Also er versucht sich ja dann auch selbst zu relativieren.
So
und
ist es.
Er hat ja auch dann das Kapitel über die Masken und über
genau
die Lüge
so.
Und so weiter. Deswegen bin ich mir dann noch nicht ganz so sicher, ob ich das eben mit... Ja.
Und Sie haben völlig recht, Sie haben völlig recht. Also das habe ich auch immer gesagt, wenn ich über Nietzsche geredet habe, dass bei ihm der Sache nach immer wieder mal so anklingt, dass er sagt, ich brauche niemanden, der mich widerlegt, das mache ich schon selber. Bei ihm ja wirklich alles vorkommt. Und deswegen gibt es ja auch so Arbeiten bei ihm, die zeigen, er ist eigentlich ein Rhetoriker, um die Wirkung geht es ihm eigentlich. Und wenn man in der platonischen Tradition von Rhetoriker rede, dann ist das natürlich auch schon wieder ein vernichtendes Urteil. Nicht? Das besagt schon was, dass man dann nochmal guckt, wie sieht das aus. Gut, wir haben ja inzwischen dann auch bei uns einen berühmten Lehrstuhl gehabt für Rhetorik und da war dann auch manches danach. Nicht? Das ist dann nochmal wieder ein anderer Punkt. Stimmt. Also deswegen nehme ich auch lieber die Sätze so, wie sie sind und wir lesen das so miteinander, um zu sagen, auf der einen Seite zeigt es einem Sachen, die man mal denken soll, weil man die sonst vergisst und lässt, so wie ich ja sage, er hat erstmal recht, dass wir tatsächlich hier Abbreviaturen machen in unseren Begriffen und dass deswegen Begriffe und Definitionen nicht reichen. Das Wesen des Menschen ist reicher als die Definition. Das muss man ganz klar sagen, weil eine Definition ja immer so schlank sein sollte, wie es geht. Deswegen kommt zum Beispiel in der Definition nicht vor Geschichtlichkeit, was eine ganz wichtige Sache ist für uns heute. Nicht? Oder es kommt nicht vor, weil das in der ganzen Tradition fehlt, in der Metaphysik, die Geschlechtlichkeit. Auch das ist ein wichtiges Existenzial, das haben sie aber auch bei Heidegger nicht, in seiner Zeit nicht oder so und in der Metaphysik nicht. Das kommt in den Mythen immer vor, das ist das Höchste, was es gibt. Immer die Kämpfe zwischen den Göttern und den Göttinnen und die ganzen Verwicklungen mit der Liebe oder so, die kommen da immer vor an erster Stelle, aber in der Metaphysik tauchen die nicht auf, die tauchen in der Ethik zum Teil auf oder in der Theologie, dann in der Moral. Aber sie tauchen nicht auf in der Anthropologie. Es war einer meiner beiden Hauptfächer, die ich da die Jahrzehnte da in Frankfurt vertreten hatte, also zu vertreten hatte, die Anthropologie und die Religionsphilosophie, also die Gotteslehre. Und in der Anthropologie habe ich, anders als meine Vorgänger und die Lehrer, eben eine eigene These gehabt über die Geschlechtlichkeit, weil die vorher nie vorkam. Und dabei ist es so bestimmend für den Menschen. Also das muss man einfach sehen, dass da so Sachen ausfallen. Die Definition ist nicht das Wesen des Menschen. Ein Stück weit ist die Tradition darauf eingegangen, indem sie unter den sogenannten Akzidenzien, also den Zuständen, den Wie-Heiten, auch aufgezählt haben, Akzidentia propria, also die so wesentlich sind, dass sie eigentlich, wenn die Definition nicht so schlank sein sollte, in die Definition gehören würde. Klassisch war das Wort die Risibilitas, also dass der Mensch lachen kann. Wir haben gesagt, die Tiere können nicht lachen, weil sie den Witz nicht verstehen, und die Engel nicht, weil sie keinen Mund und keine Ohren haben. Da kommt das also nicht vor. Das macht also den Menschen aus, dass er ein Wesen ist, das lachen kann, zum Beispiel.
Wie können die Engel dann singen?
Ja, ja, eben. Sie haben ja recht. Nicht? Eben nicht. Klar. Nicht? Vor allen Dingen noch einen Schritt, wenn Sie schon Singen ansprechen. Der Augustinus meint ja, dass wir Menschen überhaupt nur geschaffen wurden, weil die himmlischen Chöre so ausgedünnt waren. Das können Sie im letzten Buch seines großen Hauptwerkes über den Gottesstaat lesen. Dass er sagt, durch den Sturz der Engel waren die so ausgedünnt, dass da eben jetzt die Menschen geschaffen wurden, um die Chöre aufzufüllen. Der konnte es also noch nicht richtig nachvollziehen und traute sich nicht zu sagen, dass jeder von uns seinetwegen geschaffen ist und nicht zu irgendeinem Zweck. Das hat er nicht also richtig geschafft und sagt, wir sind dann dazu da. Dann habe ich gesagt, nein, da irrt sich der heilige Augustinus. Wir sind nicht da zum Singen hier. Ich meine, wir können singen, wer es kann. Aber was machen sonst die armen Leute, die nicht singen können? Nicht? Das ist ja, das kann es ja nicht sein. Also, dass man sagt, also nochmal, die Definition ist nicht das Wesen. Das stimmt schon. Das ist schon eine Verkürzung, die wir machen. Aber dass es dann bloß eine Fiktion ist, da bin ich eben dagegen. Ich lasse mir also von ihm gesagt sein und mich darauf aufmerksam machen, dass man hier sehen muss, dass hier wir was tun, das ist richtig, aber wir tun was, weil wir es zugleich sehen. Und da bin ich dann wieder bei meinem Medium, dass ich hier etwas erkenne und mir gesagt sein lasse. Ich lasse mich davon ergreifen und dann taucht das auf. Das war das, was eben dann Reinhard Laut Satiens genannt hat. Ich werde ergriffen von. Das muss also hingehören, sagt er, der Glaube an die Grammatik, an das sprachliche Subjekt, Objekt, an die Tätigkeitsworte hat bisher die Metaphysiker unterjocht. Diesen Glauben lehre ich abschwören. Und dann ist eben die Frage, ist das bloß ein Glaube oder ist es nicht auch ein Erkennen? Also das ist die alte Sache, dass ja sich so eingebürgert hat, bei uns zu sagen, Glauben und Wissen sind Gegensätze. Sagt sogar der Leiter zu meinem Kummer, der heilige Thomas so. Er sagt, Glauben ist nicht Wissen. Man muss gucken, wie der dazu kommt. Und das sind zwei Gründe. Das eine ist, dass er liest im Hebräerbrief, dass der Glaube die Substanz dessen ist, was man nicht sieht. Das wird dort gesagt. In der lutherschen Übersetzung wird das ins Subjektive gedreht und deswegen auch in der Einheitsübersetzung, weil dann die Katholiken immer meinen, die Protestanten wüssten das besser. Und ich habe mir das übernommen, dann heißt es, der Glaube sei die Überzeugung von dem, was man nicht sieht. Das steht aber weder im Griechischen noch im Lateinischen, sondern da steht die Substanz dessen, was man nicht sieht. Also es ist objektiv formuliert, nicht subjektiv formuliert an den Stellen. Aber es wird eben gesagt, das, was wir nicht sehen, was wir erhoffen. Und deswegen Abraham, der Vater des Glaubens genannt wird, von dem heißt es im 5. Kapitel des Römerbriefes, er hoffte wieder alle Hoffnung. Parallelpida. Also es ist ganz deutlich, dass in dieser frühen Phase Glauben und Hoffen noch auf einer Ebene steht und nicht unterschieden wird. Und Hoffen ist wirklich kein Wissen, sondern Hoffen ist Zuversicht. Später trennt man das und dann heißt Glauben Wissen. Und jetzt muss man gucken, was Wissen heißt. Das Wort Wissen kommt von Witsehen. Im Griechischen heißt, ich weiß, heißt ganz wörtlich Euda, ich habe gesehen. Das ist ein Perfekt. Also die machen das ausdrücklich so. Und wenn ich jetzt vom Sehen ausgehe, weil das so der schärfste Sinn ist, dann kriegt natürlich das, was ich weiß durch das Hören durch andere, rückt schon an die zweite Stelle. Und das nennt man dann schon Glauben. Also da lasse ich mich auf das Wort eines anderen ein und dann sagen die, ja, dann weiß ich es ja nicht, sondern das übernehme ich nur von jemand. Jetzt ist eben die Frage, gibt es Wissen nur durch Sehen, wo ich dann auf meine Augen vertraue, oder gibt es Wissen nicht auch durch diese Ohren, dass ich auf meine Ohren vertraue und auf den, der es mir sagt? Warum soll das nicht genauso gehen? Nicht? Also das ist der eine Punkt, dass man es von dort her aufnimmt und sagt, in der frühen Phase des Neuen Testamentes werden Glauben und Hoffnung noch nicht unterschieden, wenn man sich später unterscheiden muss. Also doch einfach Katechismus. Im Glauben sagt der Christ, ich weiß, dass Gott mein Heil will. Aber wenn er zugleich sagt, ich weiß, dass ich in den Himmel komme, ist das eine schwere Versündigung gegen die Hoffnung. Sondern muss ich sagen, ich hoffe, dass ich in den Himmel komme. Also hoffen ist kein Wissen, Glauben ist Wissen. Das ist also ganz deutlich bei dem Schritt. Jetzt kommt der aristotelische Hintergrund, platonisch-aristotelisch. Da werden eben drei Wissensstufen unterschieden. Das erste ist bewusst das. Das ist das Niedrigste, die reinen Fakten. Das zweite ist bewusst wie. Das heißt im griechischen Techne und im lateinischen Ars. Also Kunst und Kunde, Erfahrungswissen. Ich weiß, dieses Kraut hilft gegen Fieber oder dieses Kraut gegen Durchfall oder was weiß ich, ich weiß nicht warum, ich weiß nur wie. Und da ist natürlich das beste Wissen bewusst warum. Und das ist Wissenschaft. Denn wenn ich weiß warum, kann ich natürlich noch besser reparieren, als wenn ich bloß das habe oder bloß das wie. Das ist Ingenieurswissen. Deswegen ist das die höchste Form von Wissen. Und dann kommt dazu, dass im Griechischen wie im Lateinischen dasselbe Wort für Wissen und Wissenschaft steht. Episteme und Scientia. Das heißt sowohl Wissen wie Wissenschaft. Wenn ich also naturwissenschaftliche Kollegen ärgern will, so auf Tagungen, so, dann sage ich immer bitte, wie definieren Sie denn Wissen? Und dann kriege ich immer zu hören, Wissen heißt Meinung mit Beweis. Ansicht mit Beweis. Und sage ich, das kann nicht stimmen, dass das so ist. Denn wie viele Leute sind schon auf einen elektrischen Stuhl hingerichtet worden und hinterher durch DNA-Analysen rehabilitiert? Nur ist es dann zu spät. Sollten die nicht gewusst haben, dass sie unschuldig sind? Sie konnten es nur nicht beweisen. Dann werden die Kollegen immer ganz ärgerlich und sagen, das ist doch ganz was anderes. Sag ich, wieso? Wenn Sie eine Definition machen, muss sie auf alles passen. Dann sagen Sie bitte, wissenschaftliches Wissen ist gewusst mit Beweisen und aus Gründen. Aber sagen Sie nicht, Wissen ist mit Beweisen da. Das ist überhaupt nicht wahr. Tatsächlich verwenden wir doch das Wort Wissen für alles Mögliche. Mein Beispiel war immer, dass wir alle behaupten, wir wissen, dass England eine Insel ist. Und wer von uns ist schon drumherum gefahren? Das glauben wir den Atlantenmachern. Aber das nennen wir Wissen. Also da müsste man nochmal gucken. Und deswegen bin ich gegen den Satz, Glauben heißt nicht Wissen. Dazu kommt nochmal, dass Glauben eben zwei Bedeutungen hat. In der religiösen Sprache, also theologisch, heißt Glauben Vertrauen auf. Ich gründe mich auf. Philosophischer Glaube, gibt ja ein Büchlein von Jaspers unter dem Namen, da heißt Glaube die Gesamtdeutung von Fakten. Ich lese etwas als, zum Beispiel diese Spuren hier als Schrift. Da hat Glaube eine andere Bedeutung. Da steckt Subjektanteil drin, ja, aber ich behaupte, dass Wissen immer ein Subjektanteil mit drin steckt. Diese Rede, die sich so eingebürgert hat bei uns, dass wir sagen, Objektivität ist Unfug. Es gibt Objekte nur für ein Subjekt. Objekt heißt wörtlich gegengeworfen. Wenn da niemand da ist, dem was entgegengeworfen wird, gibt es keine Objektivität. Also Objektivität gibt es nur für Subjekte. Das Reden von absoluter Objektivität ist Unfug. Ganz um das anzuknüpfen, was Sie gesagt haben. Die zwei, die Substanz, all das gibt es nicht rein objektiv. Das gibt es nur Subjektobjektivität. Aber das sehen die Leute nicht, weil das, ich vermute, den Grund dahinter ist die neuzeitliche Physik. Die war ja mesokosmisch am Arbeiten und konnte durch das Subjekt kürzen. Nicht bei den sekundären Sinnesqualitäten, dass die Farbe, was mit dem Subjekt zu tun hat, wussten die, deswegen nannten die das ja auch subjektiv. Aber die Ausdehnung, auf die es ja dann Descartes abstellt, da konnte jeder den Tisch messen, es kam bei allen dasselbe raus. Also konnte die klassische Physik der Neuzeit durch das Subjekt kürzen. Science kürzt durch Subjekt. Daher der Schock, als dann die Mikrophysik kam und wir sahen, wenn wir etwas beobachten, ändern wir es dadurch. Das muss ich aber ernst nehmen, weil jede Begegnung eben eine Begegnung ist, ein Gespräch. Von Scheffler gibt es ein ganzes Buch, also Dialogische Erfahrung, nicht so ein dickes, wo das zeigt, dass es mal ein Gespräch ist zwischen nicht Subjekt und Objekt, sondern zwischen diesen beiden Wirklichkeiten. Und jedes Gespräch verändert beide.
Ich weiß nicht, ob das ein guter Einwand ist, aber es macht einen Unterschied, ob jemand sagt, ich glaube, dass es geregnet hat oder ich weiß, dass es geregnet hat.
Sie haben recht. Ja, das ist das Problem, dass wir das Wort Glauben eben nochmal im Sinn von Vermuten verwenden. Das ist das Blödsinn. Vielen Dank, das hätte ich gleich schon sagen müssen, aber habe ich vergessen. Sage ich sonst auch noch dazu. Deswegen Pieper in seinem Büchlein über den Glauben geht, macht den Trick, dass er einfach ins Subjekt geht. Er sagt, ich rede nicht von Glauben, denn da denken die meisten bei uns an Vermuten, eben ganz in ihrem Sinn, sondern sagt, ich rede von der Glaube und da denkt man nicht so rasch an die Vermutung. Wenn ich das sage, wenn jemand ein Glaubenszeuge ist oder für einen Glauben stirbt oder so ähnlich, dann weiß man, dass der hier nicht für eine Meinung stirbt, sondern für eine Überzeugung. Und auch nicht für eine Theorie, nicht? Sondern da kriegt es eine andere Qualität. Das macht nicht jeder mit. Zum Beispiel hier der Münchner Fundamentaltheologe Kreiner, der sagt, Glauben ist eine Theorie. Wenn ich sagen würde, nein, wir kennen uns ja gut und schätzen uns auch, aber dann sind wir wirklich verschiedener Meinung. Der sagt, Glaube ist Theorie, wenn ich sage, Theologie sind Theorien. Deswegen gibt es verschiedene Theorien über den Glauben an die Erlösung, zum Beispiel durch das Kreuz, was das bedeutet. Es gibt verschiedene Theorien, über die man sich dann streiten kann und die Theologiestudenten lernen. Aber der Glaube selber ist keine Theorie, sondern ist eine Überzeugung. So wie ein menschliches Verhältnis. Freundschaft heißt nicht, dass ich mir eine Theorie mache über die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Freund mir in einer Notlage beisteht. Das stimmt nicht. Und es ist auch nicht eine korrekte wissenschaftliche Beschreibung dessen, was dort ist, weil es nämlich eine Überzeugung ist, die erstmal, zu der man sich entscheiden muss. Erstmal lernt man sich kennen und da ist erstmal noch eine Theorie, dass man den anderen mag vielleicht und dass man sich verlassen kann darauf oder so. Aber irgendwann kommt der Punkt und sagt, das ist jetzt für mich keine Theorie mehr, sondern dazu stehe ich jetzt. Und dann gibt es dann personale Verbindlichkeiten. Also wieder zurück, Wahrheit hat diese verschiedenen Stufen, wissenschaftliche Wahrheit, das Warum. Das einfachste Wissen ist das Wissen, und jetzt schließe ich nur noch einen Satz an, dass nämlich im Interpersonalverhältnis diese Form gar nicht in die Frage kommt. Ich kann nämlich beantworten die Frage, warum jemand verliebt ist, aber ich kann nicht beantworten, warum jemand liebt, denn das ist ein Freiheitsvollzug. So dass ich hier eigentlich nur das habe. Sodass die an sich primitivste Form die entscheidende Form zwischen Personen ist. Wenn ich mit Sachen umgehe, ist anders. Und wenn jemand sagt, ich bin Physiker durch und durch, sage ich, dann ist das eben dann eine Deformation professionell bei dir. Ich hoffe, du gehst mit deiner Frau nicht auch wie bloß mit einem Objekt um. Und deswegen kenne ich auch eine ganze Reihe Physiker oder Naturwissenschaftler, die deswegen zum Beispiel Geige spielen oder irgendwas machen oder eine Art, sagen, das sagt mir, vor Jahren hat das ein Student zu mir gesagt. Er sagte, ich mache schon deswegen Musik, damit ich meine Freunde nicht so behandle wie also meine Apparate. Nicht? Dass man einfach so einen Sinn dafür behält. Und das würde ich ja auch so sagen. Dass da die Menschen, also drum, wenn die Leute sagen, ich als Physiker habe jetzt hier noch ein Problem, dann sage ich mehr oder weniger freundlich immer, als Physiker haben sie ja gar keine Probleme zu haben, sondern als Mensch. Nicht? Das ist der Punkt. Nicht? Und dann sind die ganz verwundert. Weil die wirklich meinen, das sei es jetzt eigentlich, was sie durch und durch prägt. Und das darf nicht sein. Und das ist eben ein Preis, den man zahlt zugunsten der anderen. Nicht? Das ist richtig klar. Mit der Kompetenz auf der einen Seite geht eben Inkompetenz auf anderen Seiten. Deswegen halte ich zum Beispiel für Wissenschaftsaberglauben, wenn sich da die Nobelpreisträger da in Lindau sammeln und man erwartet von denen, was sie sagen über die Politik oder so, sag ich, wenn die 24 Stunden lang immer ins Reagenzglas gucken, wieso sollen die was über Politik sagen können? Das erinnert mich ja eher an diese frühere Zeit, als wo noch so Pornofilme immer erstmal kamen, immer Ärzte vor im weißen Kittel oder so Geschichten, nicht, damit das da untergebracht war. Nicht? Also mit solchen Formen muss man das also nicht aufziehen, nicht, was man da macht. Das nenne ich Wissenschafts-Aberglaube. Wenn ich jemandem also Autorität zuspreche über seine fachliche Kompetenz hinaus. Nicht? Das müsste man also sehen. Ja, also in diesem Sinn. Oder sie rühren sich ja einfach, will niemand also wegbügeln. Also deswegen sagt er, dem Glauben abschwören, gut, man kann das Glaube nennen, in diesem Sinne von Glaube heißt Gesamtdeutung vorliegender Fakten. Das gehört hin, tatsächlich. Ich habe Fakten und die lese ich als, in einer bestimmten Weise. Das Denken setzt erst das Ich, kann man in dem Sinne sagen, eben, wer bin ich? Das ist ja auch die Frage, die man nicht weiß. Deswegen ergänze ich ja die berühmten kantischen drei Fragen oder vier Fragen durch eine fünfte. Er sagt ja, wir haben die Philosophie im Weltverstand, stellt drei Fragen. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Ein Problem ist für mich schon mal, dass er die Religion nur unter Hoffen sortiert. Das finde ich nicht gut, aber das machen die meisten Katecheten und Religionstheologen und Philosophen heute auch. Dann sagt er, diese drei Fragen gehen in eine vierte zusammen und die vierte Frage heißt, was ist der Mensch? Darum ist dann die Anthropologie so wichtig für ihn. Das ist Neuzeit. Im Mittelalter geht es um Gott, in der Antike geht es um die Welt und heute geht es um den Menschen. Nein? Das muss man also so sehen. Und dann mache ich jetzt noch eine fünfte Frage. Was ist nun der Mensch? Der sich fragt und andere fragt, wer bist du? Da kommt das Wer hinein, also nach dem Was. Bis dorthin bin ich eigentlich beim Was. Manche Leute, sogar Heidegger, haben gesagt, wer ist der Mensch? Das halte ich also für sprachlich falsch. Ich kann nur sagen, was ist der Mensch? Aber der wollte dann das Jemand einbringen. Und dann gibt es Leute, die sagen, wer ist der Mensch? Wer kann ich immer nur zu einem Einzelnen sagen? Wer bist du, wer bin ich, wer ist die oder der da? Aber ich kann nicht sagen, wer ist der Mensch? Das ist ein Suppositionsfehler. Aber das merken die Leute nicht, weil die nicht alle dieselbe Liebe zur Sprache haben, sondern die denken halt dann bloß und verschlampen die Sprache. Und das darf nicht sein eigentlich. Aber als fünfte Frage taucht es auf. Also was ist der Mensch? Ein Wesen, der sich und den anderen fragt, wer bist du? Und da sind wir erst beim eigentlichen Kern angekommen. Und da stimme ich wieder Nietzsche zu in dem Sinn. Tatsächlich, ich weiß ich, was ich, wer ich bin. Das kann man gern fragen. Ob ich dann da wieder sagen muss, das ist jetzt bloß eine Fiktion, ist wieder der nächste Schritt. Denn ich bin mir ja wirklich ein Rätsel, natürlich. Nicht, dass das hingehört. Also, bisher glaubte man, das Denken setzt erst das Ich, aber bisher glaubte man, wie das Volk im Ich denke, liege irgendetwas von unmittelbar Gewissem und dieses Ich sei die gegebene Ursache des Denkens. Das ist es auch nach wie vor, die Frage ist nur, dass ich eben nicht genau weiß, was dieses Ich ist und dass wir inzwischen wissen, wie viel an Unbewusstem und Überbewusstem oder so auch da nochmal mit drin steckt, was wir meinen, dass wir das schon selber wären, während wir davon ergriffen sind. Und nach deren Analogie würden dann alle sonstigen ursächlichen Verhältnisse verstanden. Nein, nein, dass ursächliche Verhältnisse eigentlich nicht, wie in der Wissenschaft, immer nur von der Ursache zur Wirkung laufen, sondern dass die Ursache in sehr vielen Fällen schon durch die Wirkung mitbestimmt ist. Das sagt, man staunt, die Antike schon. Denn die Antike sagt, dass die erste Ursache aller Ursachen das Wozu ist. Das muss man sich nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Aristoteles nennt vier Ursachen. Was ist eine Ursache? Aitia griechisch, causa lateinisch. Etwas, was ein Mögliches wirklich macht. Etwas, was ein Wirkliches möglich macht. Deswegen, ein Mögliches wirklich macht. Deswegen ist es ein Unfug zu sagen, Gott ist causa sui. Das hat der Descartes eingeführt, schlampig. Es hat ihm auch gleich einer seiner Freunde gesagt, das ist falsch, sagt er macht es nicht so genau, dann übernimmt es Spinoza für Gott und seither ist das dann der neuzeitliche Name für Gott, causa sui, was aber klassisch gesprochen ein völliger Unfug ist, denn ein Mögliches kann sich nicht wirklich machen. Thomas nennt ein paar Mal den freien Menschen eine Ursache seiner selbst. Aber dann sagt er immer dazu quasi quodammodo oder irgend so etwas, also gewissermaßen gleichsam, weil tatsächlich wir aus uns etwas machen durch unser Handeln und Tun. Aber für Gott passt das nicht hin. So, jetzt hat der Aristoteles vier Ursachen. Die erste, die deutlichste, die heute noch übrig geblieben ist, ist das wodurch. Die Abkürzungen sind von Seneca, der macht das so knapp, da finde ich, das ist sehr schön, da kann man das sofort so sehen, der führt das so zurück auf so einen Begriff, das wodurch, genannt Effizienzursache, Wirkursache. Daran denken wir heute allein noch, wenn wir Kausalität sagen. Das wodurch. Im Beispiel, das klassische Schulbeispiel heißt Bronzestatue, und dann ist das also der Künstler oder der Gießer. Das wodurch. Dann gibt es das woraus, das ist die Bronze. Das wird Stoff genannt. Im Griechischen heißt das Hyle und das ist Bauholz. Im Lateinischen Materia. Das woraus. Dann gibt es die Form. Das ist, da sagt der Seneca, worin. Das klingt aber in beiden Fällen komisch. Also wenn ich das griechische Morphe nehme oder das lateinische Forma oder auch von Seneca das worin, dann denkt man so, als wäre das der Umriss oder die Tüte, in die das gesteckt wird. Gemeint ist das was, wie ich meine, dass man es nennen müsste. Also das, wodurch etwas das ist, was es ist. Das ist also hier Reiterstandbild zum Beispiel. Ne? Und das ist also dieses Was, das ist ganz, ganz bestimmend, was hingehört. Das nennt man dann bei den Lebewesen Seele, der Aristoteles, dieses Was, diese Formursache. Gibt es eben eine Pflanzenseele, es gibt eine Tierseele, es gibt die Geistseele der Menschen. Und jetzt kommt die vierte, und das ist für alle die erste, das Wozu. Zuerst habe ich das Wozu. Vorher fängt niemand was an, ohne ein Wozu. Und darum sagt man auch, die Natur fängt nichts anderes an, ohne Wozu. Und dann kommt eben jetzt, das wird in der Neuzeit gestrichen. Da hat Spähmann zusammen mit seinem Assistenten Löw hier in München, haben ja damals ein Buch geschrieben, die Frage wozu. Die Neuauflage hat den Titel etwas anders, der heißt irgendwie was mit Zielursache oder so. Jedenfalls ist sie länger geworden. Ziele. Wie bitte?
Natürliche Ziele.
Natürliche Ziele, danke. Also das hat er jetzt umbenannt, aber es läuft immer noch unter beiden Namen, also auch unter dem schon längst verstorbenen Herrn Löw, Kollegen Löw, dass es da auftaucht. Das ist gestrichen für die Naturwissenschaft, aber das war für die Antike die allererste Ursache von allem. Also tatsächlich das, was noch nicht da ist, das da bestimmt. Das muss man einfach mitsehen, dass es in der Form auftauchte. Damals, so dass ich da, und wenn ich das weglasse, kann ich es gar nicht richtig erklären. Und Spähmann besteht einfach drauf, der sagt, der Hund läuft zum Wassernapf, weil er Durst hat. Und nicht wie, also dann jetzt da eben so ein Naturalist sagt, nein, sondern weil da eben bewirkt, dass da irgendwie diese fehlenden Substanzen in seinem Blut oder so jetzt da kausal auslösen, dass der jetzt dahin läuft. Nein, der hat Durst und will den Durst stillen. Das ist also das Faktum, das sieht man. Ich kann es eben weglassen, wer mehr sieht, hat recht. Ne? Und sagt nein.
Zwei Fragen. Und zwar zum einen, wenn man in der Naturwissenschaft oder in irgendeiner Form der Wissenschaft eine methodische Einschränkung macht, ja, und sich dessen auch bewusst ist, das heißt diese Wozu-Dimension bewusst mal rausstreicht, mhm, und etwas untersucht, ja, wäre dann die richtige Herangehensweise, dass man die Ergebnisse nimmt, also die Fakten, die man daraus gewonnen hat, die Messergebnisse, ja, und sie dann im Hinblick auf dieses Wozu erst einmal fertig interpretiert und dann quasi so eine Synthese macht aus einer philosophischen Reflexion, ja, ja, und dieser naturwissenschaftlichen Methode, also methodisch eingeschränkten, ja, Naturwissenschaft. Und dann dieses Ergebnis.
Genau das. Also das meine ich, so müsste man es machen. Und das ist aber das, was nicht passiert. Ich erinnere mich an so eine Diskussion mit Medizinern, vor allem Kollegen, über die Freiheit, wo dann einer nämlich eben gesagt hätte, das Gehirn ist eben ein Instrument zum Probleme lösen oder so. Und dann fiel mir auf einmal ein, und dann habe ich einfach das hier rausgezogen. habe gesagt, das ist ein Instrument zum Herstellen von Lyrik. Ein Gedicht besteht zu 100% aus Kugelschreiber. Oder wollen Sie sagen, nur unter 80% und dann kommt noch 20% Musenkuss dazu oder so? Nein, wenn Sie nur die Kugelschreiberpaste im Blick haben, sind das 100%, die das sind. Das geht gar nicht anders. Und dann gibt es nochmal, unter anderer Rücksicht, andere Prozente. Das nämlich also, wie der Ben gesagt hat, den ersten Vers schenken die Götter, nicht? Die anderen muss man dann selber machen, also erstmal Inspiration, dann kommt Transpiration, nicht? So einfach so, dass ich sage, ich muss das also da so aufbauen, dann habe ich schon das zweite 100%. Und die bleiben eben nur bei dem einen und dass sie da arbeiten sollen und das weitermachen und nicht etwa jetzt da die Lücken dann füllen durch Musenküsse, das ist ja völlig in Ordnung, ganz wie Sie sagen. Aber dass ich dann nicht behaupten kann, damit ist jetzt die Lyrik erklärt, weil ich da auf den Kugelschreiber gucke. Ich kann nicht auf derselben Ebene sagen, Kugelschreiber plus Musenkuss, sondern auf der Kugelschreiber-Ebene sind es 100%. Und da muss man auch dabei bleiben. Und jetzt die Frage, bleibe ich eben in meiner begrenzten Perspektive stecken oder sehe ich zugleich, dass das eine Perspektive ist und dass ich Dinge mit mehr Perspektivität sehen muss? Und ich würde sagen, Science ist dadurch gekennzeichnet, dass sie einperspektivisch ist. Das bedingt auch ihre Erfolge. Deswegen gibt es da solche Erfolge, weil die nicht so blöd sind wie die Philosophen und dauernd unlösbare Fragen stellen, sondern nur lösbare. Und die lösen sie dann auch. Und dann kommen sie voran. Und das ist sehr gut. Nur wenn die dann behaupten, das sei dann schon alles, dann sitzt man daneben. Nicht?
Ja, und also direkt dazu noch, wenn man dann beispielsweise in der Hirnforschung konfrontiert ist mit Aussagen wie, dann denkt mein Gehirn, beziehungsweise dann ja, also ja. Es wird dem Gehirn eigentlich immer der Status einer Person zugeschrieben. So ist es, ja. Und das zeigt ja schon, dass da ein Bedürfnis besteht, diese Ebene noch mit reinzubringen, aber da man sich irgendwie weigert, quasi selber zu sagen, meine Forschung ist nicht alles, versucht man es dann irgendwie so reinzupressen. Ja.
So kommt es mir vor. Es ist wirklich, also man muss tatsächlich Mut haben zu wissen, die eigene Perspektive ist eine unter anderen. Gilt natürlich auch für den Philosophen. Denn der hat es eben eher mal mit den Prinzipien und der braucht wieder die konkreten Füllungen durch die Wissenschaften. Ist ja nicht so, als ob ich darauf verzichten könnte. Nicht? Sondern die gehört selbstverständlich hin, dass es grob gesprochen zwei Sorten von philosophischer Physiognomie gibt, dass die einen stärker von den Einzelwissenschaften kommen, von der Science, während ich stärker, wie man ja merkt, eben von der Dichtung komme und von der Kunst, also von der Hermeneutik. Das ist klar, das sind nochmal zwei verschiedene Formen. Das meine ich aber, habe ich ja immer so versucht zu erklären, dass wenn der Aristoteles sagt, dass das Richtige die Mitte zwischen zwei Extremen ist, dass es die Mitte nicht gibt. Mein Beispiel war immer, also mit Geld umgehen. Also es gibt hier den Geizhals und hier gibt es den Verschwender. Und dann gibt es in der Mitte das Richtige umgehen mit Geld. Das hat aber wenigstens zwei Formen. Die eine heißt nämlich Großzügigkeit und die gehört hierhin. Und hier heißt sie Sparsamkeit. Das Problem ist nun, dass der Großzügige den Sparsamen für geizig hält. Oder der Sparsame den Großzügigen für verschwenderisch. Während es darauf ankäme, zu erkennen, dass der andere nicht schon ein Geiziger ist, sondern erstmal sparsam ist. Natürlich muss der Sparsame, damit er nicht geizig wird, zwischendurch mal großzügig sein. Sonst wird er nämlich immer sparsamer, bis er beim Geiz gelandet ist. Nicht? Und der Großzügige muss zwischendurch mal sparsam sein, weil er sonst bei der Verschwendung landet. Also das muss man schon bedenken. Aber dass also jetzt der mehr hermeneutische Philosoph, wie also ich, den anderen nicht einfach bloß als Scientisten abtun darf und der mich nicht bloß als einen Begriffsdichter, wie hier, also unser Nietzsche-Text, ne, da kämpfe ich dafür. Ich sage, nein, ich bin auch ein Philosoph. Ich kann Philosoph sein, wenn ich stärker von der Naturwissenschaft komme und da meine Prioritäten setze und meine Akzente. Und ich kann ein Philosoph sein, wenn ich stärker von der Hermeneutik komme und das hier mache. Man muss nur sehen, was man da tut und wie man das andere respektiert. Und das gilt, behaupte ich, für alle Gegensätze. Das gilt für die Spannungen in unserer Gesellschaft. Das gilt für die Lagerbildung in unseren Kirchen zwischen den Progressisten und den Modernen oder so. Dass man immer in der Gefahr ist, den anderen für das andere Extrem einzusetzen, während er in Wirklichkeit nur eine eine der beiden Mitten ist, in denen sich das bewegt. Denn nochmal, das Richtige hier als festgelegt gibt es nicht, sondern die Mitte ist ein Raum, der selber eine Spannung hat von Großzügigkeit bis Sparsam.
Bitte? Herr Müller, was würde Sie auch zustimmen? Die Mitte ist nicht ein festgelegter Maßstab für alle, sondern sie ist auch schwankend. Nur der Fronimos kann überhaupt die Mitte festlegen.
Genau so.
Durch die Erfahrung geschärfte Urteilskraft.
So ist es.
Auch eine statische Mitte.
Ja. Genau das, eben, das ist es. Also deswegen macht er das eben hier nicht präzise, sondern nennt das eben Phronimos, das heißt, er geht wohin zurück, nicht in Taten, sondern in eine Handlung, Haltung, in eine Haltung. Ich muss die richtige Haltung haben und in der sehe ich dann, was ich da mache, vernünftigerweise, nicht diktatorische Vernunft, vernünftige Vernunft. Das dahin gehört, so würde ich schon meinen, dass man das so sieht.
Bitte? Noch eine Sache. Wir haben gerade eben gesprochen über etwas Mögliches, das wirklich werden muss.
Ja. Ja,
und dass ich etwas Mögliches aus sich selber nicht wirklich machen kann, es sei denn, das Wirkliche ist immer schon im Möglichen mit angelegt und damit ist es kein reines Mögliches mehr. Aber jetzt würde ich mal wagen zu sagen, dass doch das eigentlich nur von der Betrachtungsebene abhängt. Also dass alles Mögliche eben als eine solche Möglichkeit in unserer Vorstellung auch wirklich ist. Also Wo macht man da diese, also es klingt für mich fast nach unterschiedlichen Realitäten, dass man sagt, gut, die Realität der Vorstellung, da ist die Möglichkeit natürlich wirklich, aber es gibt ja die große Realität, die Wirklichkeit, die nochmal von der verschieden ist.
Das, schön, das ist nicht bloß unsere Vorstellung, dann wären wir wieder bei dem Angedichteten. Was er hier, Nietzsche würde das sofort sagen, das ist das Angedichtete. Wenn ich sage, nein, mit von Aristoteles her muss ich sagen, es gibt eben die Wirklichkeit des Möglichen und die Wirklichkeit des Wirklichen. Natürlich ist das Mögliche nur möglich, wenn es als Mögliches wirklich ist. Aber es ist nur als Mögliches wirklich, nicht als Wirkliches wirklich, denn wirklich ist es noch nicht. Also ich muss einfach nochmal eine Unterscheidung einführen, ne? So wie, also das ist in uns angelegt, also im Kind ist angelegt, das ist, wenn da keine Unglücke passieren, ist ein junger Mensch wird und ein erwachsener Mensch und so in den Schritten, das ist, diese Möglichkeit ist selber wirklich, aber sie ist als Möglichkeit wirklich. Und diese tolle Lösung, die hat ja der Aristoteles gefunden für alles, was werden heißt. Weil wir mit unserem Verstand ja werden nicht denken können, sondern wir denken immer, unser Verstand stellt alles still. Darum heißt er wahrscheinlich auch Verstand. Nicht? Also das berühmteste Beispiel ist tatsächlich einfach die räumliche Bewegung. Das denken wir auch heute, wenn wir Bewegung hören. Wenn man in der Antike von Bewegung redet und im Mittelalter, heißt das immer Dynamismus. Wenn wir heute Bewegung sagen, meinen wir immer räumliche Bewegung. Nicht? Und dann sagen ja dann die Eleaten, dass eben eine Linie aus unendlich vielen Punkten besteht und dass durch diese unendlich vielen Punkte man niemals hindurchkommt. Weil unendliche Punkte sind eben nie zu durchlaufen. Und tatsächlich, wenn wir uns mal fragen, wie wir uns Bewegung vorstellen, ich glaube, dass mir da eigentlich niemand hier widersprechen kann, oder? Dass ich sage, wir stellen uns eigentlich so vor, wie bei einem Film, wenn wir den eben anhalten, haben wir die einzelnen Stills, die Bildchen für sich. Dass man sagt, wenn hier also ein Pfeil fliegt, dann ist er in dem Zeitpunkt T1, ist er auch im Punkt O1. Steht dort, im nächsten Moment dort. Und dann kommt man damit nicht weiter. Und dann kommt der Aristoteles auf die Idee und sagt, nein, weder die Zeit noch der Raum ist derartig gequantelt in so viele Einzelne, sondern er ist ins Unendliche teilbar. Ich kann jeden Teil immer noch mal teilen, aber er besteht nicht aus Teilen. Und Bewegung heißt dann nicht, dass der Pfeil in diesem Moment steht, sondern auch in diesem Moment bewegt er sich. Er ist also auch in diesem sogenannten O1-Punkt, ist er nicht im O1, sondern er ist immer noch von O1 minus x zu 1 plus x unterwegs. Es ist nicht wahr, dass er steht. So behelfen wir uns mit unserem Verstand, aber das ist falsch, sagt der Aristoteles. Und das finde ich einfach genial, dass jemand damals auf so eine Lösung kommt, zu sagen, es gibt wirklich Bewegung, auch wenn wir sie nicht richtig denken können. Weil wir unweigerlich, nochmal, dass es wirklich so sieht, als würde das da stehen müssen. Das ist wirklich eine Fiktion, sage ich jetzt mit Aristoteles und dann meinetwegen auch mit Nietzsche an der Stelle. Das ist wirklich eine Fiktion. zu meinen, das könnte da stehen. Sondern, und das nennt jetzt Aristoteles das Mögliche, insofern es als Mögliches wirklich ist. Deswegen habe ich das hier angesprochen. Ne? Er sagt, es gibt also die Wirklichkeit des Wirklichen, und das heißt dann eben Actualitas. Wir sagen heute oft real, nicht? Aber real heißt sachhaft, wenn Sie das wörtlich übersetzen. Klassisch heißt es aktual, von agere wirken, und wir sagen auch Wirklichkeit. Nicht? Also in diesem Moment ist das auch lebendig und in Bewegung, in Dynamik. Es gibt hier keinen Stillstand, sondern das ist schon unsere Abstraktion, die wir machen, weil wir unscharf da sind und unser Fotoapparat eben auch unscharf ist, und dann sieht es so aus, als stünde das. Nicht? In Wirklichkeit hat sich es auch in diesem Moment der Fotografie nochmal bewegt, aber so toll sind unsere Fotografien eben nicht, dass die das dann nochmal zeigen, sondern die schaffen es andersrum. So wie die ganze Exaktheit ja in den Wissenschaften in Wirklichkeit nur das Maß der Unexaktheit ist, nicht? Wenn Sie eine gute Wasserwaage kaufen, dann steht dann da drin, ab wie viel es wie weit abweicht. Und wenn Sie ein Radio kaufen, steht drin, wie weit die Lautsprecher abweichen von ihrem Ton oder so. Also exakt heißt immer Angabe der Unexaktheit. Das sagt schon Cusanus so. Deswegen redet er immer von mutmaßlich und ungefähr oder so. Während das dichterische Wort genau trifft, das ist nicht exakt, das trifft. Das ist einfach eine andere Sache. Exaktheit ist immer ein Maß an Unexaktheit. Treffen tut das dichterische Wort. Und das ist eine andere Sache, dass das hinkommt. Das andere ist natürlich toll, dass wir sowas erarbeitet haben, dass wir das können, also Exaktheit oder so, dass wir sowas berücksichtigen können und wahrnehmen. Bin ich überhaupt nicht dagegen. Dagegen bin ich nur, wenn man das zum Muster von Wahrheit oder Richtigkeit macht. Da mache ich darauf aufmerksam, das ist es nicht. Und zwar ganz mit Cusanus auf meiner Seite, der da eben wirklich eine Philosophie der Naturwissenschaften macht. Nichts ist so genau, dass es nicht noch genauer sein kann, heißt seine Formel. Das geht immer noch, wenn ich das in dieser Weise der Exaktheit, der Genauigkeit denke, statt des Treffenden, ist das so. Ja, also, das Denken setzt erst das Ich, aber bisher glaubte man und so weiter, nach deren Analogie wie alle sonstigen ursächlichen Verhältnisse. Ich würde das eben auch deswegen für die anderen Verhältnisse sagen, das war ja unser Ausgangspunkt für meinen Exkurs, dass ich sagte, die Ursache wird von der Wirkung bestimmt. Im Wozu nämlich. Ich handle, weil die Wirkung mich handeln lässt. Und das ist eben eine Bewegung, auf die ich immer anspreche, die öfter da sind, ertragen, dass das immer wieder vorkommt. Nicht anders. Das Medium nämlich. Nicht? Wir haben aktiv und passiv in unserer Sprache, und die verteilen wir noch auf die Geschlechter. So. Während die Griechen das Medium haben, und das heißt, dass ich selber auch was tue. Und ich behaupte, dass das Medium, das sich ergreifen lassen, wir müssen das mit lassen konstruieren im Deutschen, dass das aktiver ist als das Handeln selber. Mein Beispiel ist, dass ich immer noch reden kann, auch wenn ich todmüde bin, aber längst vorher nicht mehr vernünftig zuhören. Also das Hören, was die Leute eher passiv nennen oder empfangen oder so, ist in Wirklichkeit aktiver, verlangt mehr als das Reden, sich einlassen auf. Und deswegen hat dann Reinhard Laut hier, der Kriterausgeber, eben da zur Evidenz noch das Wort Satiens gebildet. Nach dem mittellateinischen Wort Satire ergreifen. Französisch Saisir, das kommt daher. Also das finden Sie im klassischen Lexikon nicht. Satire, ergreifen, ich lasse mich ergreifen von einer Wirklichkeit, um dann zum Beispiel über die Schönheit eines Bildes reden zu können. Und wir haben mediale Wörter, zum Beispiel dulden. Das ist ein mediales Wort. Man kann einen anderen Menschen leiden machen, aber sie können niemanden dulden machen. Sondern das tut er, wenn sie ihm was zu leiden geben, wenn er will. Er kann es ja auch unduldsam nicht tun. Also es gibt mediale Wörter bei uns. Empfangen ist für mich so eins, hören ist so eins für mich. Oder eben dulden. Das sind Wörter, die nicht passiv sind, aber auch nicht einfach aktiv, sondern mir stößt was zu und ich reagiere darauf. Und das ist etwas, was ich hier ganz wesentlich brauche und was eben bei dem Streichen des Wozu, wie in den Science, wegfällt. dass also schon die Ursache durch die Wirkung auch angezogen wird. Im Anthropologischen kennen wir das. Wir gehen ins Geschäft, in den Laden und meinen, wir wären der Kunde König und suchten jetzt die Bücher aus. Aber wenn man das nachliest da, nicht in dem Reisenden an der Winternacht, dann sind es die Bücher. Da ruft jedes Buch, das eine lauter als das andere, kauf mich. Nicht? Und irgendein Buch erobert mich, während ich mir einbilde, ich hätte mir das ausgewählt. Nicht? In Wirklichkeit bin ich die Beute. Nicht? Von sowas, wo man da gucken muss. Und das fehlt auch in der Science, also der Blick da drauf. Und das finde ich ganz wichtig, dass das mit hineingehört. Diese gegenseitige Wirkung aufeinander. Er nennt das leider Verfälschung. Wenn ich sage, nein, in der Begegnung ist es eben so, dass sich beide Seiten verändern und das sagt was über beide Seiten. So wie man sie früher gefragt hat, sind die Rosen auch rot, wenn wir nicht hingucken? Wir wissen es nicht. Die Rosen sind so, dass wenn wir hingucken, die mittelalterlichen Autoren sagen dann, wie bei einer geschlechtlichen Vereinigung, kommt dann als das Kind von Subjekt und Objekt die Farbe rot raus. Die Rose ist nicht rot und ich bin nicht rot. Aber wenn ich die Rose sehe, dann macht mein Auge, mein Gehirn aus der abgestoßenen, von der Rose abgestoßenen Wellenlänge die Farbe rot. Auch das ist ja nochmal pikant, dass die Rose dann gerade nach der Farbe heißt, die sie wegschickt. Das, was sie gerade nicht behält, danach werden sie benannt. Das Schwarze schluckt alle Wellenlängen und alle Farben und das sehen wir schwarz, das ist eben gar keine Farbe. Und etwas, was so weiß leuchtet, dann sehen wir alle Farben in ihrer Fülle. Und bei der Rose sehen wir genau das, die Farbe, die sie abstößt, die nicht bei ihr bleibt. Und danach nennen wir die Dinge. Aber es ist eine Aussage über die Rose, dass sie so ist, dass wenn ich hingucke, sie rot ist. Das heißt, das ist ein gemeinsames Geschehen. Ein unum opus duorum, sagt die heilige Hildegard dann dazu. Das eine Werk zweier. Und deswegen ist ja auch die Sprache da so interessant, die ist ja gemischt, Zeugen, Bezeugen, Connaitre und all die Sachen, dass die sexuelle Sprache zugleich nochmal die Sprache des Kognitiven ist in vielen Sprachen. Das hängt unmittelbar damit zusammen. Es ist also nicht ein Abbild, das da so abgedruckt wird, sondern es ist eine Begegnung. Und eine Begegnung verändert immer beide. Und das hat man nicht gemerkt, weil die Tische gemessen haben oder so, also mesokosmisch ist, wo man durch Subjekt streichen konnte, nicht? Daher der Schock dann bei der Mikrophysik. Und das muss man nur neu wieder aufnehmen. Und dann würde das dahin zugehören. Also, wie sehr gewohnt und unentbehrlich jetzt jene Fiktion auch sein muss, er nennt es also Fiktion, das beweist nichts gegen ihre Erdichtetheit. Es kann etwas Lebensbedingung und trotzdem falsch sein. Ja, sage ich zum letzten Satz, der ist richtig. Die Frage ist nur, ob damit bewiesen ist, was er hier behauptet. Und da sage ich nein. Das ist ein...
Bitte? Das ist Funktion, das meint ihr, oder?
Ja, dass das alles Fiktion sei, nicht? Da bin ich dagegen. Dass er sagt, der letzte Satz stimmt wieder. Etwas kann Lebensbedingungen und trotzdem falsch sein, okay. Aber die Frage ist, ob das hierfür trifft, ob das wirklich falsch ist, was wir machen, wenn wir eben vom Ich reden, wenn wir von Subjekt reden und von all dem, oder ob das nicht auch das Ergebnis eines Erkennens ist, wo sich uns wirklich etwas gezeigt hat, was so ist. Das wäre ja meine Behauptung, vor allen Dingen, wenn ich jetzt nicht bloß bei den Gegenständen bleibe, sondern eben auch beim Interpersonalen. Natürlich machen wir uns ein Bild vom anderen. Aber zu sagen, das ist bloß Fiktion, das wäre ja wirklich grauslich, wenn das wahr wäre. Das kann man so schildern. Nicht? Da gibt es dann also auch Gedichte da vom Hesse, da wir wandern alle im Nebel und niemand weiß da oder so. Nicht? Also es passt in bestimmte Stimmungen, aber ob das wirklich die Wahrheit des Interpersonalen trifft, das ist doch nochmal eine andere Frage. Klar sind wir nicht der liebe Gott, also keiner wird dem anderen gerecht, das ist richtig. Aber ob man jetzt einfach sagen kann, bloß Fiktion, das fände ich wieder nicht richtig. Und damit ist die Zeit schon wieder rum. Vielen Dank fürs Mitmachen. In 14 Tagen wieder, wenn Sie mögen.